Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also Herr Kirch ist ja in den Hörfunkmedien der Stadt bisher überhaupt nicht vertreten, sodass ich da keine Hindernisse sehe.
Zum Beispiel haben wir derzeit die Aufgabe und wir werden darin auch noch bestärkt, durch die beiden Länder digitale Projekte zu fördern.
Wir können dem nur zustimmen, wenn wir einen chancengleichen Start in das digitale Fernsehzeitalter haben. Ich habe den Eindruck, dass man da versucht, veränderte Tatsachen zu schaffen. Wir werden jetzt sagen, so nicht.
Also wir wussten natürlich, dass Radio Paradiso ein Risiko darstellt. Aber der Medienrat hat sich bewusst auch für dieses Experiment entschieden, dass er noch nicht endgültig gescheitert ist.
Im Fall 100,6 geht es ja auch darum, dass es für uns neu, dass auch ein Teil der Mitarbeiter offenbar nicht mehr weiter beschäftigt wird. Und das interessiert uns natürlich sehr, wie das Programm weitergeht.
Ich halte auch nichts davon, dass man bisherige UKW-Frequenzen abschaltet, solange sie noch so attraktiv sind. Und das wird im Radio sicher noch lange Zeit sein.
Aber natürlich haben wir auch Interesse an DVB-T. Das haben wir ja auch möglich gemacht. Und denke, das liegt bei uns in guten Händen.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Dr. Hans Hege, in einem Mix aus 17 Jahren Radio 1 Medienmagazin. Seit 17. September 2014 ist Hege offiziell nach 29 Jahren an der Spitze der Medienanstalt, früher nur Kabelrat genannt, in den Ruhestand verabschiedet. Das Kuriose, es gibt noch keinen Nachfolger. Daher warten wir für das Abschiedsinterview, bis er wirklich in den Ruhestand geht und das könnte dauern. Außerdem in dieser Sendung nicht nur gehörten Raffmix, sondern auch am 20. September 2014 gucken wir auf den Deutschen Fernsehpreis, der zum letzten Mal in dieser gewohnten Art, wie er am 2. Oktober präsentiert sein wird. Dann sehen wir, wie Netflix in Deutschland gestartet ist. Und dann stellen wir noch ein Buch vor, Sie wissen alles, von Yvonne Hofstetter. Radio 1 Medienmagazin. Die Nachricht im Februar 2014 kam nicht überraschend, dann doch sehr offiziell formuliert. Da heißt es, nach der 16. Verleihung endet der vierte Turnus des Deutschen Fernsehpreises zum 31.12.2014. Zur Wahrung der satzungsgemäßen Fristen ist der Gesellschaftervertrag der Deutschen Fernsehpreis GmbH, die den derzeitigen Deutschen Fernsehpreis trägt, von allen Gesellschaftern gekündigt worden. Die Stifter wollen die Zeit bis zur Preisverleihung 2014 nutzen, Alternativen zum bisherigen Konzept des Deutschen Fernsehpreises zu entwickeln und zu prüfen. Ja, man prüft und prüft und prüft. So genaues weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Man weiß nur, dass am 2. Oktober alles noch beim Alten ist. Und jetzt in dieser Woche wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Und ich fragte ein Jurymitglied zum Beispiel, wie man so in der Jury miteinander fightet. Er hat das ein bisschen relativiert, aber wie man denn zu den Ergebnissen kommt. Und ich stelle ihn jetzt im Interview vor.
Ja, ich bin Dieter Anschlag vom Fachdienst Funkkorrespondenz in Bonn und da, wo ich seit 23 Jahren der Chefredakteur bin und in dieser Funktion auch Mitglied des Deutschen Fernsehpreises in der Jury.
Sie haben in Berlin die Nominierung vorgestellt für die beste Information. Können Sie die kurz nochmal erläutern?
Bei der besten Information haben wir uns für Sachen entschieden, die im Grunde genommen stark dem Enthüllungsjournalismus zuneigen, denn in der heutigen Zeit wird immer mehr versucht, Daten zu verheimlichen. Daten nicht bekannt zu geben und da haben wir drei Nominierte gefunden, beziehungsweise Sendungen, wo wir finden, dass die in diesem investigativen Bereich für Aufklärung sorgen. Das ist zum ersten Thilo Jung von dem vielleicht noch nicht so bekannten Sender Joyce, der dort unter dem Siegel Jung und Naiv super interessante Gespräche führt. Das zweite ist gewesen, das inzwischen schon fast berühmte Interview von Hubert Seipel in der ARD mit Edward Snowden. Und das dritte ist die Talkshow von Anne Will, wo man sagen kann, dass sie in diesem Sinne auch als Polit-Talkshow den Namen wirklich verdient, als Anne Will es schafft, mit den Leuten hartnäckig und ernsthaft so zu diskutieren, dass sie Dinge enthüllt, die mit Blick auf die Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft enorm wichtig sind.
Nun ist ein bisschen durchgesickert, dass ursprünglich Tagesschau und Heute-Journal und RTL aktuell irgendwie noch in diesen Kreis der Nominierten hätten aufgenommen werden können. Wie funktioniert so ein Meinungsbildungsprozess in einer Jury? Ist das Hauen und Stechen oder ist man da sehr schnell bei der Sache?
Nee, das ist kein Hauen und Stechen. Also wir wollen uns in der Jury nicht verletzen. Wir nehmen das ganze Spektrum am Anfang des Informationssegmentes uns vor. Und das ist natürlich, wie gesagt, eine ganze Menge. Das sind die klassischen Nachrichtensendungen wie Tagesschau, Heute Journal oder RTL aktuell. Und das sind die Talkshows. Das kann auch eine Sendung sein wie ein Medienmagazin ZAP zum Beispiel. Auch darüber haben wir diskutiert. Also es ist sehr schwer, das unter ein so ein Label zu fassen. Man vergleicht da ja auch oft Äpfel mit Birnen. Und da haben wir uns eben in diesem Jahr für dieses Element entschieden, wie ich es gerade genannt habe. Das ist nicht vorhersehbar und nicht vorbestimmt. Die Tagesschau ist ein Klassiker und hat interessanterweise den Deutschen Fernsehpreis noch nie bekommen, obwohl vielleicht viele denken, das ist das Erste, was den Deutschen Fernsehpreis hätte bekommen sollen. Dabei war es beim allerersten Wettbewerb bei Dreisat die Kulturzeit, die dann überraschend diesen Preis gekriegt hat, aber vielleicht nicht zu Unrecht.
Wollten Sie vielleicht beim letzten Deutschen Fernsehpreis nochmal ordentlich zeigen, dass auch eher dann doch unbekannte Formate wie Jung und Naiv eine Chance haben?
Nee, wir haben uns jetzt nicht bewusst auf diese Art von Originalität verständigt, sondern bei Jung und Naiv hat einfach dafür gesprochen, dass keiner mehr sagen soll, die Jury des Deutschen Fernsehpreises kennt sich nicht im Internet auf, sondern nimmt immer nur die alten Dinosaurier und Elefanten. Ich meine, wir haben sozusagen die Chance wahrgenommen, wo es sowas gab, mal jemanden auszuzeichnen, der eine Brücke schlägt zwischen Internet und Fernsehen, was vielleicht auch die Zukunft des Fernsehens ist oder so. Und so ist die Sache gelaufen. Man kann jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, dass, warum das durchgesickert ist, dass wir die Nachrichtensendung auszeichnen wollten. Also ist mir unverständlich.
Das ist auch nicht das Problem. Mich hat einfach nur mal interessiert, inwieweit der letzte Fernsehpreis, der Deutsche Fernsehpreis, da nochmal eine Duftmarke gesetzt hat. Wie stehen Sie als Jurymitglied dazu? War dieses Format am Ende?
Der Deutsche Fernsehpreis? Nee, ich sehe das nicht so, dass das Format am Ende ist. Alles ist im Fluss und auch eine Preisentwicklung ist im Fluss. Und der Emmy zum Beispiel in Amerika ist plötzlich in Deutschland bekannt, weil bestimmte Leute, ich weiß nicht, bei den Feuilletons oder aus der schreibenden Zunft sowas plötzlich zur Kenntnis nehmen. Den Emmy gibt es aber auch schon 50 Jahre insgesamt und der hat bis vor 10 Jahren auch noch keine Rolle gespielt. Also ich denke, der Deutsche Fernsehpreis ist noch im Aufbau, ist noch im Wachstum. Und ich glaube auch, dass die Sender einen großen Fehler begehen würden, wenn sie den Preis abschaffen würden, weil so kann man es dann nie wieder hinkriegen. Das kennt man ja aus der heutigen Zeit. Das ist insofern nicht richtig rückholbar. Und insofern, glaube ich, ist der Deutsche Fernsehpreis etwas, das es verdient hat, weiter zu existieren. Der Verantwortliche für dieses Jahr, Jörg Schönborn vom WDR, hat ja gesagt, man bemüht sich da ernsthaft. Und ich bin da auch eigentlich ganz guter Hoffnung, dass die Sender sich da zusammenraufen und was einfallen lassen. Was dann auch alle überzeugt. Natürlich gab es eine gewisse Kritik, die berechtigt war, weil die Abschaffung oder Reduzierung bestimmter Kategorien hätte man besser nicht machen sollen. Denn ich denke, die Kamera ist schon ziemlich entscheidend für einen Film und warum soll man so eine Kategorie abschaffen? Aber ich glaube, man sollte sich wirklich bemühen, dass es weitergeht und das kann ich auch aus der Juryarbeit nur sagen. Das ist eine sehr tolle Arbeit, die wir da machen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir bemühen uns sehr, den Ansprüchen des Fernsehens gerecht zu werden und man entdeckt auch wirklich total tolle Sachen im Fernsehen, wo durchaus berechtigt ist zu sagen, dass das deutsche Fernsehen sich international nicht zu verstecken braucht. Und mir ist auch manchmal unverständlich, warum so eine hyperaggressive Kritik an dieser ganzen Sache geäußert wird und warum man sowas nicht konstruktiver begleiten kann.
Haben Sie vielleicht einen Tipp an die das nächste Mal versuchen wollen, Fernsehen irgendwie in einer Fernsehform zu bekommen, um beste Leistung auszuzeichnen?
Das ist einerseits relativ schwer zu sagen, weil man immer sehr differenziert vorgehen muss. Aber ich denke, man sollte eben dafür sorgen, dass es ein wirklich unabhängiger Fernsehpreis wird, wo nicht der Hauch des Anscheins besteht, dass die Sender da reinreden. Und das ist die Basis für diesen Fernsehpreis. Und man sollte ihn sich in Ruhe entwickeln lassen und nicht immer beispielsweise davon leiten lassen, ob der Preis im Fernsehen als Show eine gute Quote hat oder nicht, sondern man soll es sachdienlich machen und dann mal gucken, wie er sich entwickelt. Und vor allen Dingen, um sich zu entwickeln, muss er Zeit haben, man muss ihm Zeit geben. Und ich glaube, das Schlimmste ist diese große Hektik und auch oft Angst vor schlechten Quoten oder sowas, sondern man muss auch eine größere Gelassenheit entwickeln. Denn ich glaube, so ein Fernsehland wie Deutschland, das wird ja wohl einen Fernsehpreis haben können, den auch alle wertschätzen. Alles andere wäre eigentlich komisch für mich.
weil Sie sagen, man müsse dem Hauch des Anscheins entgegenwirken. Wurde denn bei Ihnen reingeredet? Haben Sie irgendwie Versuche der Sender bemerkt, die eine oder andere Produktion zu lancieren?
Nein, das hat es nicht gegeben. Also die Sender haben bei sowas in dieser Form keinen Einfluss, denn das ist auch beim Grimme-Preis so. Jeder weiß, sobald einer versucht reinzureden in die Juryarbeit, ist es total kontraproduktiv. Mit reinreden, ich meinte nicht in dem Sinne reinreden, sondern ich meinte eben die Form, dass man muss eine klare, konsistente Struktur des Preises schaffen, wo dann nicht mehr reingeredet wird. Das Gerüst muss stehen für jeden nachvollziehbar und nicht plötzlich nach 10 Jahren oder 8 oder wie viel das waren, dann das völlig überarbeiten und neue und Kategorien abschaffen, von denen jeder weiß, dass sie eigentlich dazugehören. Nicht zuletzt deshalb hat es ja nun auch diese Gründung der Deutschen Akademie für Fernsehen gegeben, die jetzt die Gewerke auszeichnet. Aber eben das ist auch wichtig für so einen Fernsehpreis. Eine klare Struktur und dann lässt man dem Ding unabhängig seinen Lauf und die Jury oder eine Akademie mit ihren Mitgliedern, das muss man sich ja noch überlegen, wie das weitergeht. Die macht ihre Arbeit und man lässt sie ihre Arbeit machen. Punkt.
Ja, Punkt. Wir können noch keinen Punkt drunter setzen unter dem Deutschen Fernsehpreis, unter den Nominierungen, weil wir haben noch 2 Nominierte zu Gast. Das heißt, ein Nominierter mit 2 Vertretern, Thilo Jung und Hans Hütt vom Format Jung und Naiv. Gleich aber erst nach dieser Musik. Ja, wir haben es gehört. In der Sparte Information ist das Format Jung und Naiv nominiert worden für den Deutschen Fernsehpreis. Die Verleihung ist am 2. Oktober in Köln. Ich begrüße ganz herzlich Thilo Jung, denjenigen, der als Protagonist dort immer zu sehen ist, und Hans Hütt, der im Hintergrund die Fäden zieht. Hat euch diese Nominierung überrascht? Denn ihr macht ja eigentlich Internetfernsehen, oder?
So ist es, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ihr seid auch auf Joyce zu sehen, da strahlt man dann die Internetfolgen praktisch konventionell aus. Ist das nun das neue Fernsehen, dass man das Internet im Fernsehen zeigt?
Hans? Das Fernsehen kommt mehr und mehr auch ins Internet. Ich denke, dass die Hürden zwischen den Verbreitungsformen von vorgestern sind und die Franzosen haben so ein schönes Wort, das eigentlich für Regenmantel gilt, impermeabel. Und es ist die Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Sendungsformen, die wird immer größer. Und je besser man auf beiden Seiten denken und arbeiten kann, umso besser für alle Beteiligten.
Ihr seid mit sehr starker Konkurrenz nominiert. Anne Will einerseits, die Talkshow, die ja auf dem Posten seltsamerweise immer noch des Unterhaltungsfernsehens läuft in der ARD. Das ging mal auf Sabine Christiansen zurück.
Ist das
aber
so?
Sie macht knallharte Politik. Also sagen wir mal so, sie ist die politischste Talkshow in der ARD. Und dann das Interview mit Edward Snowden. Dazwischen müsst ihr ja die Jury ganz schön überzeugt haben. Wisst ihr, was letzten Endes, wir haben ein klein bisschen gehört von einem Jurymitglied, der Auslöser war, euch zwischen diese beiden doch ziemlich gewaltigen Sachen zu packen? Seid ihr die Sollbruchstelle oder seid ihr das möglicherweise dann doch neue Format?
Das ist mir relativ egal, ob aus welchem Grund da es jetzt genau passiert ist. Aber mir fällt so ein bisschen auf, dass bei den anderen, glaube ich, mehr so der Inhalt im Vordergrund steht. Also was für Informationen sie da liefern, und dass Anne Will da einer der besten Beispiele ist gar keine Frage. Und ich glaube, bei uns ist immer noch so, es wird immer noch das Konzept primiert, beziehungsweise das Konzept, die Art und Weise, wie wir das machen.
Auf einen Satz gebracht, du fragst naiv Fragen, die sich keiner zu stellen traut.
Ja.
Und das möglichst breit, von links bis rechts und an ungewöhnlichen Orten, wie auch Tel Aviv, im Hintergrund die Sirene der Warneinrichtung.
Am Gazastreifen, Jerusalem, Ukraine.
Ukraine ist ein gutes Stichwort. Der ARD-Programmbeirat hat wohl nach Recherchen einer Publikation bei der Ukraine-Berichterstattung tendenziöse Elemente entdeckt. ARD-Chefredakteur Baumann hat diese Kritik dann zurückgewiesen. Erfahrungsgemäß ist die Wahrheit möglicherweise in der Mitte. Aber gefühlt gibt es ja einen hohen Bedarf zu verstehen, was in der Ukraine tatsächlich passiert. Seid ihr da möglicherweise sehr gut in eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Marktlücke gestoßen?
Kann ich schwer sagen, weil ich die öffentlich-rechtlichen Programme in der Sache Ukraine nicht gucke oder nicht geguckt habe. Darum weiß ich nicht, ob wir dann in der Lücke gestoßen sind.
Ich würde das auf jeden Fall bejahen. Und zwar deswegen, weil der Zeitpunkt, zu welchem Junge Naiv nach Kiew und nach Lwów und später noch da an die Nähe der Krim gefahren ist, da war das Thema zwar auch schon so in den öffentlich-rechtlichen Medien präsent, aber auf eine solche vielstimmige Weise, die anderen Leuten Gelegenheit gegeben hat, auch ziemlich extremistische Sachen zu sagen. Und zwar Leute extremistische Sachen sagen zu lassen, die aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft der Hauptstadt Kiew kamen. Das war ein neuer Ton. Diese Ärztin, an die ich erinnere. Unsere Arbeit am Maidanplatz steht in einer tausendjährigen arischen Tradition. Das war die Ansage eines Bürgerkriegs gegen den Osten.
Und es sei daran erinnert, irgendwie mit Mitgliedern vom Pravi-Sektor, von den ganzen extremistischen, faschistischen Parteien, haben hier in Deutschland kaum jemand geredet und wir haben die reden lassen und mittlerweile kämpfen die sobald immer gekämpft wird, auf der Seite der ukrainischen Armee und werden teilweise von Oligarchen fürs Kämpfen bezahlt.
Aber dennoch sei die Frage gestattet, auch wenn du die Ukraine-Berichterstattung nicht vollständig wahrnehmen kannst, weil du ja auch unterwegs bist, auch in Gebieten, wo man das deutsche Fernsehen vielleicht nicht so empfangen kann. Ist es aber dennoch das Konzept, und vielleicht ist es ja auch deswegen ausgezeichnet worden, weil ja dem normalen Mainstream-Journalismus oder dem konventionellen Journalismus eine neue Facette gibt, nämlich eine ergänzende, weil ihr Dinge macht, die andere eben nicht machen.
Es gibt da zu der vorletzten Frage und genau zu dieser eben ein Beispiel, das auch unmittelbar dazu beigetragen hat, dass Jung und Naiv für den Fernsehpreis in der Kategorie Information nominiert worden ist. Nämlich, dass ein längerer Auszug aus dem Interview mit Glenn Greenwald in der FAZ abgedruckt worden ist. Das hat den imponiert, also diese crossmediale Seite. Ich kann mich nicht erinnern, wann in jüngster Zeit ein ARD- oder ZDF-Interview in solch epischer Länge in einem Printmedium reproduziert worden wäre.
Ja, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass der Grimme Online Award an Jung und Naiv ging. Dann, glaube ich, der Axel Springer Nachwuchspreis.
Ja, der Axel Springer Preis.
Axel Springer Preis, aber so, schon in der Kategorie Nachwuchs.
Für junge Journalisten.
Für junge, genau. Und jetzt auch noch der Fernsehpreis. Das ist schon in dieser Ballung sehr auffällig. Gibt es keine anderen leuchtenden Sterne oder seid ihr wirklich so gut?
Glaube ich nicht, dass wir so gut sind, aber vielleicht werden die anderen nicht so wahrgenommen, ich weiß es nicht. Also, wir fühlen uns natürlich geehrt und das freut uns alles, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass das so eine Welt schlägt.
Aber leben könnt ihr direkt von den Klickzahlen auf YouTube nicht?
Noch längst nicht, nee. Aber darum sind wir froh, dass wir unseren Fernsehsender Joyce haben, der uns machen lässt und aber auch so bezahlt, dass wir nur das machen müssen.
Denn das ist ja überhaupt auch das Problem aller großen Printmedien zum Beispiel, dass sie es eben nicht schaffen, wirklich im Netz so viel zu generieren, dass man sagen kann, ob nun Papier weiter existiert oder nicht, da können wir gelassen hinsehen. Und bei euch ist es im Prinzip auch Fernsehen, braucht man dann eben dann doch, oder Radio, um letzten Endes Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil jetzt durch den Start von Krautreporter sind wir noch unabhängiger, also quasi durch die Finanzierung, auch durch Krautreporter, noch weniger auf das Fernsehen wieder angewiesen. Also wenn Joyce jetzt sagen würde, wir machen nicht weiter, dann gibt es aber trotzdem Jung Naiv weiter, weil da jetzt eine Finanzierungsmöglichkeit da ist.
Jung und Naiv wird es weitergeben. Am 2. Oktober werden wir wissen, ob der Deutsche Fernsehpreis an euch geht. Die Nominierung ist ja in solchen Kreisen ja immer schon eine kleine Auszeichnung, obwohl ich da immer sage, das ist dann fast so wie die Sendung von Rudi Carrell früher. Das wäre ihr Preis gewesen. Also doch ein bisschen dann vielleicht Enttäuschung dann in den Gesichtern, wenn Anne Will gewinnt oder der Edward Snowden-Film. Seid nicht traurig, auf alle Fälle.
Ja, der Plan ist ja, dass wir dann jetzt in der Zwischenzeit noch nach Moskau fahren und Snowden interviewen und dann ist die Konkurrenz auf jeden Fall schon mal weg.
Dazu wünsche ich euch viel Erfolg und wie gesagt, am 2. Oktober dann Daumen drücken.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und die Kritik des ARD-Programmbeirats habe ich Ihnen jetzt gerade getwittert in einem Link unter telepolis.de.
I haven't seen this one. Her sister is really her mom. What?
Stream TV shows and movies you'll want to share with the world for just $8 a month. Netflix. Watch responsibly.
Ja, seit Dienstag ist der amerikanische Streamingdienst Netflix auf dem Markt. Wir haben gerade so einen kleinen Spot gehört und viele sehen ja darin eigentlich eine Fernsehrevolution auf uns zukommen. Doch das ist wirklich vielleicht eine gewagte These. Mit einer großen Party wurde am Dienstag in der Komischen Oper wurde Netflix gestartet und ich begrüße ganz herzlich im Studio Michael Meyer, der auch dabei war. Kannst du dich erinnern, als dieser Titel hier lief?
Nicht wirklich, ich kann mich nur erinnern, dass die Musik ziemlich cool war auf der Party, aber also ich würde mal
tippen. Da ist ein Eklat passiert.
Wirklich?
Naja, ein vermeintlicher Eklat. Es gab doch oben eine nachgebaute Kantine aus dem berühmten, aus der Serie Black. Orange is a Black, also New Black. Also ein Gefängnisfilm. Mhm. Und da haben zwei Frauen sich plötzlich angefangen zu schlagen, die in orangen Klamotten waren. Und genau bei dieser Musik und dann fingen sie an zu tanzen. Das war eine sehr irritierende, plötzlich sehr spontane Aktion. Daran sieht man, dass Netflix sich dann doch hat was einfallen lassen, um sowas wie einen Streamingdienst sinnlich zu machen. Weil eigentlich hätte man den ganzen Tag ein Kabel zeigen müssen. Und das lässt sich schlecht fotografieren. Die Pressevorführung war ja auch ziemlich exorbitant.
Ja, also ich meine, die haben einfach wunderbar verstanden, wenn man überlegt, die haben ja überhaupt keine Anzeigen vorher geschaltet. Es ist nur Mundpropaganda und alle warten wieder darauf. Das ist ja gerade so genial wie bei Apple beim iPhone. Also gerade diese PR-Maschinerie ist einfach absolut genial. Also das muss man wirklich festhalten.
Und dann muss man auch sagen, die haben keine Kosten und Mühen gescheut. Also jeder in der Komischen Oper hat nochmal so für 200 Euro Karten bekommen zum kostenlosen Angucken. Die Presse wurde mit auch ungefähr 200 Euro pro Beutel an Geschenken überhäuft. Ich weiß nicht, ob das was nützt. In Deutschland ist man ja doch ein bisschen dann sehr sensibel, wenn so Geschenke verteilt werden. Aber gehen wir mal jetzt, abgesehen davon, dass man jetzt das Video von diesen beiden, die sich catchen, im Netz sehen kann, Twitter Comedy Magazin, habe ich es mal kurz reingestellt. Michael, was bietet denn Netflix nun wirklich Neues an, außer catchende Frauen und, ja, was weiß ich, Gimmicks und Gadgets im Beutel, ne?
Naja, sagen wir mal so, prinzipiell ist es so, dass sie auch nichts viel anderes anbieten als die anderen Streamingdienste, die schon auf dem Markt sind. Aber es ist natürlich schon so, dass neben so Serienklassikern wie Breaking Bad oder Mad Men man natürlich schon punktet mit eigenproduzierten Serien. Da haben wir ja schon 100-mal gehört von House of Cards, das war ja der große, große Erfolg. Eben Orange is the New Black, worüber wir schon gesprochen haben. Jetzt gibt es ein paar neue eigenproduzierte Serien. BoJack Horseman, so eine Cartoon-Serie. Hemlock Grove, so eine Fantasy-Serie. Und im nächsten Jahr Marco Polo und Sense8. Das ist übrigens eine Serie, die teilweise auch in Deutschland produziert wurde mit Max Riemelt in einer der Hauptrollen. Und eine der Kuriositäten ist, dass beispielsweise die neuen Staffeln von House of Cards aber nach wie vor zuerst bei der Konkurrenz von Sky gezeigt werden, weil die immer noch die Rechte darauf haben. Aber die eigenproduzierten Serien sind natürlich das, worauf die Macher setzen. Und interessant ist halt auch, dass der Algorithmus irgendwie ganz, ganz wichtig ist bei Netflix. Also die wissen ganz genau, wer guckt was, wann, wie oft. Also das untersucht Netflix mit großer Akribie. Und der Mythos besagt, dass die gesamte Entwicklung der Serie House of Cards auf dem Algorithmus beruht. Bisschen übertrieben, aber immerhin, da hat Netflix einiges aus den Daten kondensiert. Und Joris Evers, der Vizechef von Netflix Europa, hat mir das so ein bisschen erklärt.
Das Alarmwort in der Medienindustrie ist heutzutage Big Data. Wir nutzen diese Daten auch dazu, zu entscheiden, welche Serien und Filme wir einkaufen oder produzieren. Wir schauen dann genau, was für eine Art Serie ist es, wer spielt darin mit, wer ist der Regisseur und was ist das Thema, das Lebensgefühl. All das werten wir aus und schauen dann, wie viele Leute könnte das interessieren. Wir haben da ein sehr gutes System, eine Art Publikumsbarometer. Wir können zum Beispiel entscheiden, einen anderen Schauspieler einzukaufen, was die Sendung verändern könnte. Aber darüber hinaus lassen wir den Kreativen jede Menge Raum. Wir schreiben also nicht etwa vor, ob eine Schauspielerin in einer Szene schwarz, gelb, pink oder weiß tragen sollte.
Or white in a scene. Übrigens zu Big Data gleich Vera Linz hier noch im Gespräch. Aber erstmal, Micha, außer dass ich habe gelesen, die Sendung mit der Maus ist gekauft worden. Was gibt es sonst noch so an deutschen Inhalten?
Naja, gibt natürlich so Blockbuster wie Zwei Ohr Küken und all so eine Geschichten. Aber interessant ist auch, die wollten ja den Tatort haben. Da hat die ARD gesagt, nee, ist nicht. Den Tatort, den kriegt ihr nicht. Dafür bekommt ihr aber den Tatort Reiniger. Und das Interessante ist, so wie auch, dass der Tatortreiniger bei den Amerikanern auf so große Begeisterung gestoßen ist, dass man jetzt plant, eine eigene US-Version davon zu machen. Also zum Beispiel den Tatortreiniger, den kann man bei Netflix sehen.
Also sind ARD und ZDF nicht so amused about this? Oder gibt es da doch eher sowas wie freundschaftliche Konkurrenz?
Ja, also man muss dazu sagen, die Situation bei den Öffentlich-Rechtlichen ist eine ganz andere, weil tausende Filme und Serien dauerhaft per Abruf anzubieten, das geht ja nicht. Also wir wissen ja, viele Inhalte sind nur 7 Tage abrufbar. Das ist ja gesetzlich so geregelt. Und man muss auch noch mal daran erinnern, also eine gemeinsame Internetplattform im Frühjahr, Germany's Gold, also von ARD, ZDF und den Privaten, die kam ja nicht zustande, weil das Kartellamt da dem einen Riegel vorgeschoben hat. Aber es ist schon so, dass die ARD da nicht ganz so amused ist. Ich habe darüber mit Heidi Schmidt gesprochen. Die ist die Online-Koordinatorin der ARD und die kritisiert halt, dass sich nun amerikanische Anbieter wie Netflix und Amazon hier auf dem Markt breit machen.
Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, hier auch zu einer Lösung zu kommen, die es uns erlaubt, wettbewerbsfähig auch in dem Bereich handeln zu können, der jenseits des Auftrags ist, nämlich der Verwertung. Wie man am Markteintritt von Netflix jetzt sieht, wird es immer mehr Pay-Plattformen geben. Und für uns ist es natürlich auch eine Fragestellung, wie kommen wir mit unserem Content denn auf diese Plattformen, die wir ja im Auftragsbereich überhaupt nicht mehr betreten können.
Wir versprechen ja alle mal das große, neue, unabhängige und sowieso blablabla Fernsehen. Auch die Streamingdienste sagen, endlich seid ihr frei, aber das reden wir, oder also in dieser Sendung zumindest ja auch schon über 17 Jahre, dass hier die Souveränität des Zuschauers irgendwann mal die Video-on-Demand ja, Hebel in Gang setzen wird. Aber wie sieht's aus? Gibt es da überhaupt messbare Marktanteile?
Naja, also der Medienökonom Klaus Goltermann, der hat gerade eine Studie angefertigt und der sagt, dass 2020 die Streamingdienste einen Anteil haben werden in Deutschland von 500 Millionen Euro. Wenn man sich jetzt mal dazu mal vergleicht, 7 Milliarden Euro ist der Werbemarkt der privaten Sender. Also daran sieht man schon, dass die Streamingdienste noch, muss man sagen, ein Nischenphänomen sind. Aber klar, das wird natürlich mehr werden. Und man muss noch mal darauf hinweisen, exklusive Inhalte sind eben entscheidend für den Erfolg. Das meint zumindest Klaus Goldhammer.
Allerdings denke ich, das wird jetzt nicht die gesamte Produzentenbranche revolutionieren oder umwerfen. Es wird ein Zusatzgeschäft werden. Nichtsdestotrotz, die VOD-Anbieter müssen sich über Inhalte differenzieren und sie müssen zusätzliche und attraktive Formate bieten. Insofern, wenn man da etwas selber produziert, ist man natürlich gut gestellt. Und das ist letzten Endes auch der wichtigste Ansatz. Aber davon sind wir noch weit entfernt und dafür muss man auch erstmal genug Geld verdienen.
Ja, man muss halt nur noch mal darauf hinweisen, dass natürlich die Hauptzuschauer bei den Streamingdiensten sind die unter 30-Jährigen, die gucken Fernsehen halt per Laptop, iPad, Smartphone und das Fernsehen hat dann irgendwie eine andere Bedeutung, als Fernsehen es früher gehabt hat.
Michael Mayer, vielen Dank und wir hören jetzt nochmal in die Netflix-Party am 16. September in der komischen Oper.
Genau. Nein.
Major Lazer, watch out for this. Und das Kuriose ist, als ich das Video ins Netz gestellt habe, da hat sich sofort YouTube gemeldet, dass ich denn verbotenerweise urheberrechtlich geschütztes Material mit veröffentlicht hätte. Also da sieht man mal, wie dieser ganze Kram mit der Musikerkennungssoftware Blüten treibt. Also man kann nicht mehr bei irgendwelchen Veranstaltungen sein Handy hochhalten und dann ist man immer in Gefahr, irgendwelche Musikfetzen aufzunehmen. Also solange das Video noch online ist, guckt es euch an. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich eine musikbereinigte Fassung reinstellen müssen. Twitter.com Medienmagazin. Da gibt es auch das Begleitvideo zu folgendem Thema zu sehen. Vorher hatte man gesagt, frankierten Rückumschlag und wir schicken die Videokassette zu, aber diesmal auch unter YouTube zu sehen. Bei Twitter.com Medienmagazin poppt es auch gleich auf. Ich hatte schon gesagt, Data, Big Data ist das nächste Thema. Etwa alle 2 Jahre verdoppelt sich weltweit das Volumen an Daten, das digital erzeugt wird. Und genau eben dieses Stichwort Big Data ist sozusagen synonym für diese Entwicklung, das inzwischen eines der Top-Themen in der Sachliteratur geworden ist. Ob Kulturwissenschaftler, Soziologen oder Philosophen, sie alle eint die Sorge um die Gefahren, die vom digitalen Datensammeln ausgehen. Was wirklich im tiefsten Innern der Computer nämlich abläuft, wissen sie nicht. Wenn sich jetzt erstmals eine Expertin für künstliche Intelligenz mit einem Buch an die breite Öffentlichkeit wendet, ist deshalb die Hoffnung groß, endlich gut verständlichen Einblick in die Funktionsweise von Algorithmen zu erhalten. Also jenen Programmen, die Big Data überhaupt erst zum Leben verhelfen. Das Buch heißt Sie wissen alles von Yvonne Hofstetter und das ist in dieser Woche erschienen und meine Kollegin hat es nicht nur gelesen, sondern auch kritisch gelesen. Also wir hören jetzt auch so ein paar rezensierende Elemente.
Das werden wir, ja.
Das sind wir gewöhnt. Was genau beschreibt sie nun erstmal vielleicht das als Gefahr?
Ja, es gibt drei Schritte, in denen Daten verarbeitet werden. Sie werden logisch gesammelt, dann werden sie analysiert. Aber erst der dritte Schritt, nämlich dass Algorithmen auf der Grundlage der Daten selbstständig Entscheidungen treffen. Erst dieser dritte Schritt ist eine Gefahr, das meint sie zumindest. Denn dahinter stehen Prozesse, die sind so komplex, dass sie sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Also so ein paar Experten verstehen die vielleicht noch, aber die meisten eben nicht mehr. Und wie gefährlich das sein kann, das zeigt sie im Buch am Beispiel des Bankencrashs 2008 in den USA.
Diese ganze Strukturierung von Produkten, die basierte auf finanzmathematischen Modellen. Und in diesen finanzmathematischen Modellen wurden eben manche Risiken stark unterschätzt. Also die Mathematiker sind davon ausgegangen, dass beispielsweise das Risiko, dass der Immobilienmarkt in den USA komplett zusammenbrechen könnte, dieses Risiko haben sie zu schwach eingeschätzt mit den Folgen, die wir eben hier kennen.
Und dieses algorithmische Wettrüsten, wie sie es nennt, an der Börse sieht Hofstetter aber nur als die Vorstufe dessen an, was bald auch in unseren Alltag einziehen wird.
Welches Szenario entwirft sie denn für den Fall, dass intelligente Algorithmen die Macht übernehmen oder geht das überhaupt?
Warum soll es nicht gehen? Also denkbar ist es zumindest, weil sich das alles verselbstständigen kann. Man stelle sich vor, die Maschinen, wenn die irgendwann nur noch solarbetrieben sind, das ist auch ein Beispiel, was sie bringt im Buch, dann kann man nicht mal mehr den Stecker ziehen.
Also der moderne Zauberlehrling, der im Prinzip genau, also den Besen nicht mehr bändigen kann.
Denkbar ist vieles. Und was sie meint, weil halt im Internet der Dinge, also all diesen digitalen Geräten, die wir zur Kommunikation und Selbstvermessung nutzen, intelligente Computer permanent unsere Daten auswerten, droht eben jeder Einzelne von Algorithmen bewertet und manipuliert zu werden. Im Grunde haben wir das ja jetzt schon in einer moderaten Stufe und das ist halt ihre Befürchtung.
Künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus diesen Daten neue Informationen, relevante Informationen zu generieren. Und da entsteht etwas, das ja mehr ist als unser digitaler Zwilling. Das ist etwas, was ich als virtuellen Zombie bezeichne, weil da ein Bild, ein Spiegelbild von uns hinter dem Bildschirm entsteht, von dem wir gar nicht wissen, dass er da unterwegs ist und von dem wir auch nicht wissen, ob es richtig ist.
Ich sag mal, das krasseste Beispiel, was sie im Buch beschreibt, ist ein Produkt der Deutschen Bank, was es mal gegeben hat. Und zwar konnte man darauf wetten, wann Menschen sterben. Also es gab sozusagen eine Anzahl von Menschen, die wurden im Profil beschrieben und man konnte jetzt seine Aktien darauf kaufen, wann die sterben. Und das wurde dann aus moralischen Gründen wieder eingestellt, aber man muss sich vorstellen, was man dann vielleicht für ein Interesse daran hat, dass Menschen sterben. Also es ist eine Sache, die sich sehr, sehr stark verselbstständigt.
Pervers,
und da sie absolut pervers. Und da ihre Firma Terramark selbst intelligente Software entwickelt, weiß sie halt, wovon sie spricht, hat mir auch versichert, dass sie alles selbst erlebt hat, wovon sie schreibt. Und sie kann diese Thematik ganz gut auf den Punkt bringen. Das fand auch Jakob Augstein, Chefredakteur der Zeitung Freitag. Er hat ihr bescheinigt.
Naja, mein Eindruck war, dass es ein ungewöhnliches Buch ist, weil es auf eine lesbare Form ein wahnsinnig kompliziertes Thema beschreibt, was ja zu tun hat mit Algorithmen, mit Technologie, also mit Zeug, von dem wir alle nichts verstehen, was aber andererseits in unser Leben total unmittelbar eingreift. Und ob das so die schöne neue Welt ist und ein großer Fortschritt an Bequemlichkeit oder ob das in Wahrheit die totale Horrorvorstellung ist, das müssen wir dann erst noch mal gucken. Und davon handelt das Buch und das ist ein wichtiges Thema.
Und sie warnt halt auch eindringlich vor dem Einfluss neuer Eliten, nämlich einer kleinen Gruppe mit Expertenwissen.
Das sind eben diejenigen, die diese Algorithmen implementieren und beherrschen. Das sind die Mathematiker, die Physiker, die Informationstheoretiker. Und bei der Mathematik ist es so, da gibt es eben einen Bereich, der ist wirklich für Insider. Und das ist ja die Beschreibung eines Problems, das man lösen möchte mit so einem Algorithmus. Die findet eben in der Beschreibungssprache der Mathematik statt. Und das beherrscht eben nicht jeder. Und deswegen sind die Mathematiker jetzt hier diejenigen, die eigentlich ja die gefragtesten Menschen sind. Das sieht man bei der NSA beispielsweise. Die NSA ist die Institution, die Einrichtung, die die meisten Mathematiker wohl in den USA beschäftigt.
Sie ist ja auch Expertin. Macht sie Vorschläge, die über das hinausgehen, was wir schon so auf dem Markt gelesen haben?
Also grundsätzlich macht sie natürlich auch Vorschläge, die alle anderen Kritiker von Big Data machen. Also dass man den Umgang mit Daten regulieren muss, dass man internationale Algorithmenabkommen schließen muss und so weiter. Zwei Dinge fand ich bemerkenswert, weil ich so noch nicht gelesen hatte. Das eine ist, sie fordert, man müsse den Staat kompetent machen, weil sie eine große Gefahr darin sieht, dass die meisten gar nicht verstehen, was da wirklich drinsteckt in dieser ganzen Algorithmenarbeit. Und das zweite, was ich sehr spannend fand, ist die Forderung, dass Unternehmen private Daten nicht umsonst nutzen dürfen sollen. Etwas Ähnliches hat schon der Internetpionier Jaron Lanier gefordert, der im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Sie meint also, wie er Unternehmen müssen für die Nutzung unserer Daten auch bezahlen.
Jetzt in der digitalen Revolution ist eigentlich ein neues Gut hinzugekommen und das ist eigentlich ja das ganz, ganz Neue und Besondere. Wir haben jetzt persönliche Daten, mit denen wir auch am Wirtschaften teilnehmen können. Und dass das der Fall ist, sehen wir ja, weil wir sind die Wirkursache der Profite dieser Unternehmen, Google, Amazon, Facebook und Co. Das heißt also, hier kommt es zu einer riesigen Kapitalakkumulation, zu viel Profit, zu Umsatz, zu Profit. Und wir sind diejenigen, die diesen Umsatz und Profit eigentlich ermöglichen.
Vielen Dank, Vera Linz, für dieses interessante Buch. Das ganze Interview mit Yvonne Hofstetter gibt es ja auch auf Video, habe ich schon gesagt, bei Twitter com Medienmagazin. Ansonsten googeln Sie einfach innerhalb YouTube Vera Linz und dann sehen Sie das Buch von Yvonne Hofstetter. Sie wissen alles, wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Erschienen bei C. Bertelsmann München, wie gesagt, in diesen Tagen 2014, 19,99 €.
Radio 1.
Und als Podcast-Bonustrack gibt's natürlich nicht das Video, aber den Soundtrack vom Video. Im Interview mit Yvonne Hofstetter hören Sie jetzt Vera Linz.
Eines, was Ihnen am meisten Sorgen bereitet, ist die grassierende Unkenntnis darüber, wie Algorithmen und intelligente Maschinen funktionieren. Inwiefern ist diese Unkenntnis eine Gefahr?
Wir hören natürlich von Beispielen aus dem Umfeld von Big Data. Da geistert was durch die Presse beispielsweise, dass Daten über uns gesammelt werden, dass wir analysiert werden, dass Prognosen erstellt werden. Also ich denke ganz konkret an das Beispiel der Handelskette Target. Da ist ein Mädchen als schwanger eingestuft worden, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, quasi selbst noch nicht wusste, dass es schwanger war. So war es natürlich nicht, aber sozusagen ist es so, dass Software schneller weiß, was mit uns los ist, als wir selbst. Ja, diese Beispiele, von denen hören wir, aber es besteht natürlich eine große Bildungslücke und Informationslücke in der Bevölkerung, wie es überhaupt zu diesen Ergebnissen kommt. Ja, wir hören Big Data, wir werden analysiert, es werden Prognosen erstellt, aber wie kommt es dazu? Und da muss man sagen, dass in diesem ganzen Umfeld von Big Data Technologien tätig sind oder jetzt inzwischen sich entwickeln hinter dem Bildschirm unserer Browser aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus diesen Daten neue Informationen, relevante Informationen zu generieren. Und das ist nicht bekannt und die Gefahr wird unterschätzt, denn wenn wir Daten generieren und geben, dann wäre es kein Problem, wenn die in separaten Datensilos liegen würden und niemand würde es weiter anschauen. Aber das Problem ist, das wird hier zusammengeführt, da entsteht etwas, das ja mehr ist als unser digitaler Zwilling. Das ist etwas, was ich als virtuellen Zombie bezeichne, weil da ein Bild, ein Spiegelbild von uns hinter dem Bildschirm entsteht, von dem wir gar nicht wissen, dass er da unterwegs ist. Und von dem wir auch nicht wissen, ob es richtig ist.
Inwiefern wird denn das unterschätzt oder nicht adäquat wahrgenommen? Weil das ist ja schon sehr lange ein Thema, Big Data. Und viele nutzen die ganzen Gadgets, die intelligenten Geräte, geben ihre Daten preis. Haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass die Leute das völlig unterschätzen, was dahinter den Geräten passiert?
Ja, auf jeden Fall, weil die Welt vor dem Bildschirm ist ganz anders als die Welt hinter dem Bildschirm. Wenn wir beispielsweise mal auf die Bepreisung sehen, dann haben wir in der Welt vor dem Bildschirm billige bis kostenlose Apps. Ja, die Menschen nehmen das sehr gerne in Anspruch, aber hinter dem Bildschirm entsteht ein komplett anderes Ökosystem aus Millionen, Milliarden schweren Systemen, wo richtig rein investiert wird, wo wir eigentlich ja in anderen Industrien schon länger etwas sehen, was wir als algorithmisches Wettrüsten bezeichnen. Da geht es wirklich darum, wer hat den besten Algorithmus, die beste Datenfusion, die beste Datenanalyse, die beste Prognose. Das sind Dinge, die in der Industrie entwickelt worden sind und in der Industrie im operativen Einsatz sind. Davon wissen die Bürger und Konsumenten nichts, weil es einfach wenig Berührung gibt mit der Industrie.
Welche Folgen das haben kann, das haben Sie ja geschildert, am Beispiel des Bankencrashs 2008. Inwiefern haben hier die Risikomodelle der Wall Street Mathematiker, wie Sie das genannt haben, versagt?
Es ist so, dass diese künstlichen Intelligenzen, die hier entstehen, von Experten gebaut werden. Da spielt Mathematik eine enorme Rolle. Wir haben die Mathematik ja in der Vergangenheit immer dazu verwendet, etwas historisch zu erklären, die Natur zu erklären. Und jetzt sind wir eben so weit gekommen, durch Verbesserungen auch Hardware und der Rechenkapazität, dass wir ganz aktiv mit der Mathematik auf die Zukunft einwirken können. Bei dem Bankencrash 2008 hat die Mathematik eine große Rolle gespielt, natürlich nicht die einzige, da gab es andere Probleme auch, aber wir haben hier gesehen, dass strukturierte Finanzprodukte entwickelt worden sind, weiterverkauft worden sind, eben ganz speziell in diesem Hypothekarumfeld. Amerikanische nachrangige Hypotheken wurden gebündelt mit anderen Krediten, wo man dachte, naja, das ist hier kein Problem, dass die Kredite zurückgezahlt werden. Und diese ganze Strukturierung von Produkten, die basierte auf finanzmathematischen Modellen. Und in diesen finanzmathematischen Modellen wurden eben manche Risiken stark unterschätzt. Also die Mathematiker haben manche Variablen, die sie in diese Modelle eingebaut haben, betrachtet, wie die sich verhalten könnten und sind davon ausgegangen, dass beispielsweise das Risiko, dass der Hypothekarmarkt, der Immobilienmarkt in den USA komplett zusammenbrechen könnte, dieses Risiko haben sie zu schwach eingeschätzt, mit den Folgen, die wir eben hier kennen. Wie gesagt, das war nicht der einzige Grund, aber hat mit eine Rolle gespielt, weshalb es hier zum globalen Crash gekommen ist.
Hat die Börse daraus gelernt?
Wir haben seit 2006 etwas, das sich Hochfrequenzhandel nennt. Wir haben also hier einen anderen Weg genommen an den elektronischen Börsen oder an den Börsen überhaupt. Der Hochfrequenzhandel ist ein Maschine-zu-Maschine-Handel. Rund 80% in den USA ist Maschine-zu-Maschine-Handel. Da sehen wir sehr wohl Probleme. Also die Algorithmen sind hier sehr schnell, die handeln im Milli- bis Mikrosekundenbereich, ohne dass ein Mensch irgendwie auf diesen Handel einwirkt. Und wir sehen hier schon Probleme, wenn sich beispielsweise Algorithmen irgendwie stauen, verhaken, wie auch immer an den Plattformen, wenn sie den besten, billigsten Preis für einen Titel nachjagen. Da kommt es schon zu Ausfällen bei den Plattformen. Man sieht allenthalben und hört jede Woche, auch in der Financial Times, dass die Nasdaq unten war für mehrere Stunden, dass die Börse in Singapur ausgefallen ist für mehrere Stunden. Das hat damit zu tun, dass hier Fehler auftreten in diesen Algorithmen. Und wir stehen eigentlich als Menschen nur daneben und beobachten das und können eigentlich gar nicht mehr eingreifen, weil das in einem Tempo stattfindet, diese Probleme, dass wir nichts mehr tun können. Wir können nicht mehr eingreifen. Und diese Probleme, die hier auftreten, sind beispielsweise eben auch Mikrocrashs, ultraschnelle Vorfälle, wo die Börsen zusammenbrechen für einen kurzen Moment, sich dann glücklicherweise wieder erholen. Aber die Frage ist, kann es nicht einfach passieren, dass sie sich nicht mehr erholen? Und dann haben wir einen globalen Schneeballeffekt. Und es kann sein, dass wir innerhalb von Minuten weltweit die Börsen zusammenbrechen sehen. Das heißt, hier gibt es wirklich Verbesserungs- und Handlungsbedarf, was den Umgang mit Algorithmen und Maschine-zu-Maschine-Handel anbelangt.
Bedrohlich werden lernende Algorithmen ja nun auch, das beschreiben Sie, weil Sie jetzt in unsere Alltagswelt hineintreten. Das ist, Sie nennen das die zweite Kommerzialisierungswelle, dass jetzt sozusagen auch jeder Bürger direkt im Alltagsleben davon betroffen ist. Und ich will mal das Beispiel Bezahlen nehmen. Das wird ja auch zunehmend elektronisch oder eigentlich so gut wie nur noch elektronisch abgewickelt. Und bald wird es vielleicht auch soweit sein, dass wir über unser Mobiltelefon zum Beispiel bezahlen und Unmengen von Daten an die Unternehmen liefern. Welche Möglichkeiten haben denn die Unternehmen dann, uns als User zu manipulieren oder zu überwachen?
Die Überwachung findet ja in dem Moment statt, in dem Sie elektronisch bezahlen, mit Lastschriftverfahren bezahlen, mit Kreditkarte bezahlen. Da gibt es natürlich mehrere Probleme. Das eine ist, dass diese Daten, ja, im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, verfügbar sind. Ihre Kreditkarteninformationen finden sich auf Listen wieder. Mit diesen Listen wird gehandelt. Ja, also es gibt Data Brokers, diese Kreditkarteninformationen, die liegen nicht einfach irgendwo rum, die schwirren im Netz herum. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsproblem und da geht es auch um ihren Geldbeutel. Also sie sind da durchaus in Gefahr, was das Finanzielle anbelangt. Es kann sein, dass von ihrer Kreditkarte mal was abgebucht wird, was nicht hätte abgebucht werden dürfen, weil es eben aufgrund krimineller Energie geschehen ist. Mir ist es selbst auch schon passiert. Ich kenne IT-Rechtler, die sagen, sie arbeiten an diesen Kreditkartenverträgen mit, an elektronischen Lastschriftverfahren. Sie wissen, was damit passiert. Die zahlen nichts mit elektronischem Lastschriftverfahren oder Kreditkarte. Ich kenne einen von diesen Menschen, die mitarbeiten an diesen Verträgen, die sagen, ich habe nicht mal eine Kreditkarte, also ich bin komplett abstinent. Das wird natürlich immer schwieriger, weil wir hier auch reden teilweise von Abschaffung des Bargelds. Also wir werden hier immer gläserner, immer transparenter. Kenia beispielsweise arbeitet sehr stark an diesen Mobile Payment Verfahren. Mit der Idee, hier der erste prototypische Staat zu werden, der nicht mehr mit Bargeld arbeitet. Das bedeutet natürlich, dass sie komplett transparent sind, wo sie sich bewegen, was sie einkaufen, wie sie sich verhalten, wie ihr Finanzbedarf ist. Und das Problem, wie gesagt, ist eben die Zusammenführung dieser Daten, dieser vielen verschiedenen Daten, die sie überall hinterlassen, in ein Lagebild, in eine Situationsanalyse. Man kann sich sehr gut ein Bild über sie machen. Und da wird es dann eben kritisch, weil dieses Bild, dieser virtuelle Zombie, von dem ich schon gesprochen habe, eben auch weiterverkauft wird. Der zieht dann seine Kreise im Internet. Sie wissen nicht, wo der ist. Sie wissen nicht, was der tut. Schicksal kann für sie eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir hier so weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun.
Sie sprechen ja auch von der Unschärfe der Algorithmen, dass die ja nicht ganz genau präzise Daten zusammenführen und analysieren können, weil immer irgendwelche Informationen fehlen. Welche Fehlanalysen können denn daraus entstehen?
Also die Unschärfe bezieht sich zunächst mal einfach auf das Design dieser Algorithmen, also diese künstlichen Intelligenzen, von denen wir sprechen, Optimierer in der Regel, die arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist mal die erste Unschärfe. Wenn ich sage, mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit bekommen Sie Krebs, weil Sie so analysiert sind, weil man vielleicht Ihre Gesundheitsinformation kennt. Ich sage nur eben Fitnessarmbänder und Ähnliches. Das wird ja teilweise in der Cloud gespeichert. Und wenn ich eben Data Brokers habe, die mit dieser Information weiterverfahren, dann kann die irgendwo herumschwirren und man kann vielleicht seine Schlüsse daraus ziehen. 30% werden sie vielleicht an Krebs erkranken, nur 70% Wahrscheinlichkeit, dass sie gesund bleiben, dann ist hier schon eine Unschärfe, weil man einfach sagt, okay, ist das denn ein richtiger Wert, den wir berechnen? Natürlich ist der mathematisch richtig berechnet, aber ist denn diese Klassifizierung eigentlich auch tatsächlich richtig? Aber eben diese Systeme arbeiten mit dieser Form der Unschärfe. Das zweite Problem ist natürlich das, dass wir sagen müssen, ja, auf welchen Daten wird denn das überhaupt berechnet? Sind die Daten aktuell? Sind die Daten vollständig? Sind die Daten korrekt? Ja, da denke ich beispielsweise an Unternehmen wie Kreditreform, die Credit Scorings machen und unsere Kreditwürdigkeit bewerten. Die haben vielleicht, sag mal, 20 Variablen, das heißt also 20 verschiedene Daten, die sie anschauen möchten. Und davon haben sie vielleicht keine Information von Ihnen, sondern sie haben vielleicht einfach nur die Information, wo sie wohnen, ihre Adresse. Dann kann es natürlich sein, dass in diesen Modellen dieser Fakt, wo sie wohnen, so überhand nimmt, dass ihr Credit Rating eigentlich nur auf der geografischen Information beruht und nicht mehr auf dem Fakt, ob sie ihre Rechnungen pünktlich bezahlen oder nicht. Und das ist natürlich schon problematisch, es ist hochproblematisch, weil natürlich in diesem Bereich sie wirklich auf die Zukunft der Menschen ganz stark Einfluss nehmen.
Sie erwähnten schon Bargeld, dass man auch mit Bargeld bezahlen kann. Ist ja bei uns noch möglich, auch wenn in Kenia das sozusagen schon abgeschafft werden soll. Hier kann man es noch. Wäre es dennoch denkbar, es gibt ja Leute, die sagen, ich bezahle nur noch bar, kenne ich auch einige. Wäre es dennoch denkbar, dass dann die Algorithmen einen als Suspekt einstufen, weil die sich sagen, na ja, wenn der oder die jetzt nur noch bar bezahlt, dann wird sie schon ihre Gründe haben?
Also die Algorithmen nicht. Ja, die Algorithmen sind wertneutral. Das sind immer dann auch noch die Schlüsse, die Menschen daraus ziehen und also die Algorithmen, es ist eben die Frage, die Technik an sich ist nicht dazu entwickelt worden, uns uns irgendwie Schaden zuzufügen. Ja, die Technik ist eigentlich auch nicht dazu entwickelt worden, ganz ursprünglich, weil sie ist ja schon ungefähr 20 Jahre alt. Menschen zu überwachen, Menschen auszusteuern, Menschen zu manipulieren, das ist eigentlich nicht so gedacht gewesen. Dass es jetzt findige Geschäftsmodelle gibt, die diese Datenanalysen, Prognosen, potenziellen Kontrollstrategien und Manipulationen einsetzen, um von uns beispielsweise ja ein bestimmtes Kaufverhalten auszulösen, ja, das war eigentlich nicht so gedacht. Aber gut, den Weg hat es genommen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen.
Also wäre es denkbar, dass die Algorithmen, okay, das ist so interessant, wie wir Algorithmen auch schon zu Menschen machen oder über Algorithmen reden, als wären es Menschen, aber dass die dann vielleicht errechnen, der ist suspekt, weil der nur bar bezahlt?
Also wie gesagt, das ist eigentlich die Bewertung dessen, der diese Algorithmen einsetzt. Ja, man könnte das natürlich, kommt immer drauf an, um welches System wir reden. Wenn wir sagen, okay, wir haben da was, sag mal, im investigativen Bereich, im Bereich der Polizei, fliegt da jetzt auch dieser Begriff des Predictive Policing herum. Damit ist nicht das gemeint, was wir jetzt besprechen. Also man muss schon ganz genau hinschauen, wie werden die Algorithmen eingesetzt, was machen die, was soll da rauskommen. Das muss man einfach anschauen. Aber wie gesagt, im Letzten sind das einfach die Schlüsse, die Menschen daraus ziehen, die diese Algorithmen einsetzen.
Sie schreiben ja auch, die KI ist eine Blackbox. Man weiß am Ende nicht ganz genau, können Sie mich ja gleich korrigieren, wenn ich es nicht ganz richtig verstanden habe, nicht ganz genau, was da innen drin passiert, weil die natürlich ein Eigenleben annehmen. Heißt das nicht auch, dass die Algorithmen entwickelt haben oder zumindest die sie auch dann nutzen, gar nicht mehr verstehen können bis zum Schluss, was da eigentlich passiert?
Also die sie bauen, die sollten das schon analysieren können. Es ist tatsächlich so, dass diese Form der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die hier diese Datenfusion vornehmen, die sind nicht traditionell programmiert. Also das sind keine Regeln, keine Ableitungen, die explizit ausprogrammiert sind. Die kann man nämlich auch sehr gut testen, weil man dann ganz genau weiß als Programmierer, wie sich so ein System verhalten soll. Man weiß, okay, man setzt eine Regel, wie das Ergebnis sein soll, kann man sehr gut nachvollziehen. Bei den lernenden Maschinen ist es so, dass man die Maschinen mit einem Problem konfrontiert und die Maschinen müssen in der Lage sein, aus diesem Problem selbst eine Lösung zu entwickeln. Das ist relativ schwierig zu analysieren. Derjenige, der die lernende Maschine gebaut hat, sollte in der Lage sein, das zu analysieren. Es gibt hier spezielle Tests, die sehen anders aus als beim traditionellen, herkömmlichen Programmieren. Aber man muss auch dazu sagen, dass es teuer ist und relativ schwierig ist, diese Dinge zu analysieren. Und ich hoffe, dass wenn das hier zum Einsatz kommt, in diesem breiten Maße, wie wir das jetzt eben bei Big Data sehen, dass diese Dinge gut getestet sind.
Sie sprechen in Ihrem Buch oder warnen vor einer Macht der Eliten. Inwiefern unterscheiden sich diese von früheren Eliten?
Ja gut, es ist eine besondere Elite, von der ich hier spreche. Das sind eben diejenigen, die diese Algorithmen implementieren und beherrschen. Das sind die Mathematiker, die Physiker, die Informationstheoretiker. Also ich rede nicht von denjenigen, die programmieren, weil Programmierung allein oder die Fähigkeit zu programmieren hier nicht ausreicht. Da geht es also wirklich um Spezialwissen. Und bei der Mathematik ist es so, gibt es eben einen Bereich, der ist wirklich für Insider. Und das ist ja die Beschreibung der Welt oder die Beschreibung eines Problems, das man lösen möchte mit so einem Algorithmus, die findet eben in der Beschreibungssprache der Mathematik statt und das beherrscht eben nicht jeder und deswegen sind die Mathematiker jetzt hier diejenigen, die eigentlich ja die gefragtesten Menschen sind. Das sieht man bei der NSA beispielsweise. Die NSA ist das Unternehmen, die Institution, die Einrichtung, die die meisten Mathematiker wohl in den USA beschäftigt.
Wobei man könnte auch doch die großen Datensammler vielleicht auch mit zur Elite insofern hinzuzählen, weil die natürlich sozusagen das Rohmaterial bei sich kumulieren.
Ja, das ist was anderes. Da geht es um eine Machtverschiebung in der Gesellschaft. Das findet ganz klar statt. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Informationselite. Bei den Internetgiganten sammeln sich Daten an. Ein Google Plus, ein Google Fit, ein Gmail, da kommen sehr viel verschiedene Rohdaten zustande und es sammelt sich alles in einem Unternehmen und wenn man die wirklich zusammensetzt, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck über den Einzelnen, ja, wie wir uns verhalten, mit wem wir zu tun haben, wie groß unsere Familie ist und so weiter. Da sammeln sich Daten, das ist das eine. Und zum Zweiten haben diese Unternehmen eben auch die Schlüsseltechnologien, die Sinn machen aus diesen Daten und die eben neue Informationen ableiten können aus diesen Rohdaten. Und das ist eben schon eine große Machtakkumulation. Die ist hier nicht mehr beim Staat. Also früher hat man gesagt, die Geheimdienste haben sehr viel über uns gewusst. Und jetzt verschiebt sich das eben hin in die kommerziellen Einrichtungen. Und man sieht eben auch, dass Geheimdienste ja auf diese Datensammler zugehen, weil da einfach mehr Wissen vorhanden ist oder mehr Daten, mehr Informationen vorhanden ist, als es beim Staat der Fall ist. Ist ein großes Problem, weil beim Staat hat man wenigstens noch das Gefühl, wir sind der Souverän, wir können den Staat kontrollieren, wir können regelmäßig wählen, wir können in die Debatte eintreten. Das Problem ist bei den privaten Institutionen, wir haben hier überhaupt keine Kontrollmöglichkeit. Und das ist ein großes Problem.
Sie machen 10 Vorschläge, was getan werden sollte. Und einen Vorschlag fand ich besonders interessant, weil Sie sagen, es reicht nicht, dass wir als Gegenleistung für unsere Daten kostenlose Gadgets oder kostenlose Dienste bekommen, sondern wir müssen im Grunde mehr bekommen. Das heißt, dass wir wie unsere Arbeitskraft, die wir ja auch verkaufen, dass auch die Daten Teil unseres Subjekts sind und deshalb auch, ich sag's mal so, verkauft werden müssten. Das haben Sie auch so ein bisschen theoretisch begründet. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz erklären.
Ja, normalerweise ist es so, wie nimmt der Mensch am Wirtschaften teil? Der Mensch nimmt ja durch seine Arbeit, durch die menschliche Arbeit am Wirtschaften teil. Und die ist ja auch ganz existenziell für den Menschen. Das gehört ja zu uns dazu. Wir sind ja darauf angewiesen, zu arbeiten, um unsere Existenz zu sichern. Das ist mindestens mal für die Mehrheit von uns richtig. Das war bisher der Fall. Wir haben also am Wirtschaftsleben teilgenommen mit unserer menschlichen Arbeit. Jetzt in der digitalen Revolution ist eigentlich ein neues Gut hinzugekommen und das ist eigentlich ja das ganz, ganz Neue und Besondere. Wir haben jetzt persönliche Daten, mit denen wir auch am Wirtschaften teilnehmen können. Und dass das der Fall ist, sehen wir ja, weil wir sind die Wirkursache der Profite dieser Unternehmen, Google, Amazon, Facebook und Co. Das heißt also, hier kommt es zu einer riesigen Kapitalakkumulation, zu viel Profit, zu Umsatz, zu Profit. Und wir sind diejenigen, die diesen Umsatz und Profit eigentlich ermöglichen. Und da geht es wirklich um Milliardengewinne. Das wird dann wieder reinvestiert auf Seiten Google. Die haben sehr große Budgets, die sie investieren in Entwicklung und in Forschung. Aber wir haben im Grunde genommen praktisch nichts davon. Also wir bekommen, wir werden abgespeist, wenn man es ein bisschen polemisch ausdrücken möchte, mit relativ einfachen, billigen, in Anführungsstrichen, Plattformen. Was hat Facebook jetzt für einen wirtschaftlichen Sinn für den Einzelnen? Ja, das ist eine nette Sache. Ich kann Freunde machen oder auch nicht, weil der Begriff der Freundschaft ist eigentlich zerstört durch Facebook. Was hat das für einen Wert? Ja, natürlich, wie gesagt, ich kann weiter kommunizieren, aber ich nehme eben nicht teil, ich habe keinen Anteil an dieser riesigen Kapitalakkumulation. Und da denke ich einfach, da müsste man überlegen, ob man hier eben eine entsprechende Gegenleistung an den Menschen herausgibt, der ja Wirkursache dieser Gewinne ist. Einfach auch, sag mal, als regulierende Maßnahme, denn ich bin ja im quantitativen System, wo ich eben alles messe nach Nutzenmaximierung, nach Umsatz, nach Gewinn und ich kann dann eben auch steuernd über so eine Maßnahme, Gegenleistung für meine persönlichen Daten, steuernd einwirken auf so ein System der Kapitalakkumulation. Auf der anderen Seite muss ich halt eben sagen, ist es auch so, dass es viele Geschäftsmodelle gibt, die auf unseren persönlichen Daten aufbauen möchten, die aber eigentlich Quatsch sind, ja, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Und wenn diese Unternehmen von vornherein für, sag mal, wie für andere Produktionsmittel auch eine entsprechende Gegenleistung für unsere persönlichen Daten geben müssten, kämen die schon gar nicht so weit nach oben und wir wären ein Teil eben auch weiter geschützt.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Hofstetter.
Ich danke Ihnen, Frau Linz.